HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch.
Sleepy Joe Biden surrendered. He's in his damn basement again.
Hi, folks. This is Joe Biden.
Joe Biden is
the best option that we have.
Donald Trump hasn't grown into the job because he can't.
So he is responsible.
Er trägt die Verantwortung, aber hat im Grunde die weiße Fahne geschwenkt.
We're developing these great vaccines.
Wir entwickeln diesen großartigen Impfstoff sehr schnell, in einer Rekordzeit, so schnell wie noch niemand vorher. Durch die Lügen und die Inkompetenz von Donald Trump haben wir einen der größten Verluste in der Geschichte des Landes erlebt.
Start getting cooler.
Ihr werdet schon sehen, es wird wieder kälter. Die Wissenschaft hat keine Ahnung. Wenn man einem Klimabrandstifter weitere 4 Jahre schenken würde, wären wir überrascht, wenn noch mehr unseres Landes in Flammen steht.
Wenn es nach den meisten deutschen Kommentatoren geht, dann müsste Donald Trump zum Wahlkampf gar nicht erst antreten. Chaotische Corona-Politik, aggressive Parteinahme gegen die Black Lives Matter-Bewegung, dazu die schon gewohnten Lügen und Halbwahrheiten zu allen möglichen Themen. Das alles scheint ja auch derzeit dem Herausforderer Joe Biden und seiner Vizepräsidentenkandidatin Kamala Harris einen soliden Vorsprung in den Umfragen zu verschaffen. Die Stimmung in den USA ist aufgewühlt, 40 Tage vor der Wahl. Zuletzt durch den Tod von Ruth Bader Ginsburg. Die Bundesrichterin war eine Ikone der amerikanischen Linken. Nun will sie Trump noch vor der Wahl durch eine Konservative ersetzen und damit dem obersten Gerichtshof einen klaren Rechtsstrahl verpassen. Trump selber spricht unheilvoll von einem möglichen Wahlbetrug durch die Briefwahl. Seine Gegner befürchten, dass er eine Niederlage nicht anerkennen könnte. Joe Biden versucht, nicht immer zur Freude seiner Partei, sich als Versöhner in der Mitte anzubieten. Dem manchmal hölzern oder sogar abwesend wirkenden Demokraten kommt der Corona-bedingte Verzicht auf Großveranstaltungen und Händeschütteln eher entgegen. Aber in den USA entscheiden am Ende oft Kleinigkeiten, geringfügige Meinungsverschiebungen in einzelnen Staaten, die aus Rot dann Blau machen oder umgekehrt. Einen solchen Vorsprung in den meisten Umfragen hatte Hillary Clinton 2016 auch. Und was, wenn sinkende Infektionszahlen dem Amtsinhaber gewissermaßen zufällig zu Hilfe kommen? Noch 40 Tage ab heute, dann wird gewählt. Für Theologen steht die Zahl 40 für einen Zeitraum, der zur Buße und Besinnung auffordert. Wahlkampf in den USA ist allerdings alles andere als das. Während Trump das Bad in der Menge sucht, selbstverständlich ohne Maske und Abstand, hat sich der 77-jährige Joe Biden lange nicht getraut, sein Haus zu verlassen, weshalb der Gegenspieler ihn nicht nur als Sleepy Joe bezeichnet, sondern auch vom Keller-Wahlkampf spricht. Aber lassen wir mal Katrin Brandt ran, die beiden Wahlkämpfe beobachtet hat und vom Stuhlkreis versus Volksfest spricht.
Lancaster, Pennsylvania. Joe Biden trifft im Garten eines Gewerkschafters ein. 5 Stühle stehen im Kreis. Es ist warm, alle tragen Maske, man stellt sich vor.
I got some questions if you have, but do you guys want to make any opening comment or anything?
I'd like to make a couple.
Eine Woche später in Minden, Nevada. Donald Trump trifft auf dem Flugfeld ein. Tausende Menschen, eng bestuhlt, kaum einer trägt Maske.
Beautiful. What a crowd this one is. And you got thousands and thousands of people outside.
Unterschiedlicher als in diesem Jahr dürfte der Wahlkampf in den USA wohl noch nie gewesen sein. Joe Biden von den Demokraten hält sich an die Regeln der Pandemie. Er ist zunächst zu Hause in Delaware geblieben und hat von dort zu den Amerikanern gesprochen.
Good morning. I hope you and your family are doing well in these difficult and anxious times. Confusing times.
Er hoffe, dass es ihnen in diesen schwierigen, verwirrenden Zeiten gut gehe, sagte Biden dann etwa und erklärte, was er als Präsident anders machen würde. Eine Steilvorlage für Trump.
Sleepy Joe Biden surrendered. You know where he is now? He's in his damn basement again.
Der verpennte Joe Biden ist wieder in seinem verdammten Keller, höhnte Trump. Inzwischen hat Biden seinen Aktionsradius vergrößert. Er reist herum, er spricht mit Wählern und Unternehmern, er besucht Fabriken. Aber immer nur in kleinen Gruppen und mit der Botschaft, wir nehmen das Virus ernst, wir schützen uns und euch. Den Haustürwahlkampf haben die Demokraten wegen der Pandemie ganz gestrichen. Stattdessen setzt Bidens Team auf Internet und Telefon. Die Leute sind ja viel zu Hause.
What we're finding is that
Was wir feststellen, ist, dass wir tatsächlich mehr Leute als früher per Telefon erreichen. So Molly Rittner vom Team Biden gegenüber NPR. Auch Trumps Team hat Heerscharen von Freiwilligen angeworben, die viel telefonieren, aber eben auch angeblich Millionen von Klinken putzen. Der persönliche Kontakt von Angesicht zu Angesicht soll die Wähler motivieren, vor allem natürlich in den Staaten, die zur einen oder anderen Seite neigen könnten, den 6 Swing States. Dort investieren beide Kandidaten hunderte Millionen Dollar in Fernsehwerbung. Biden nimmt dabei deutlich mehr Geld in die Hand als Trump, vor allem in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, den Staaten, die Trump vor 4 Jahren für sich umgedreht hat.
Thank you very much. 61 days from now we're going to win the Commonwealth of Pennsylvania.
Trumps Königsdisziplin sind die großen Arenen, der Dialog mit den Massen. Und zu ihnen ist er nach kurzer Pause und trotz Pandemie zurückgekehrt. Lokale Infektionsraten oder Corona-Regeln ignorieren er und seine Anhänger. Beim kleinen Format einer Town Hall mit unentschiedenen Wählern hingegen kam Trump diese Woche ins Schwimmen. Auf konkrete Fragen hatte er keine Antwort, er wirkte schlecht informiert, er wich aus. Bis Ende des Monats muss er das in den Griff bekommen, denn dann tritt er direkt gegen Joe Biden an, bei der ersten Präsidentschaftsdebatte im Fernsehen.
Der Kampf der alten Männer. Der Amtsinhaber ist 74. Sein Herausforderer, den Trump despektierlich Sleepy Joe nennt, 3 Jahre älter. In den Umfragen liegt Biden im Moment vorn. Landesweit, aber auch in den als womöglich wahlentscheidend angesehenen Bundesstaaten Pennsylvania, Wisconsin, Ohio und Florida eben auch. Dennoch, das Trauma der Demokraten von 2016 sitzt tief, als kaum einer glaubte, dass sich Trump gegen Hillary Clinton würde durchsetzen können. Damals sagte der Leiter des Washingtoner Büros der Heinrich-Böll-Stiftung, Bastian Hermeson, die liberalen Eliten hätten das Verständnis vom eigenen Land, von großen Teilen der eigenen Gesellschaft verloren. Die elitäre Überheblichkeit verstelle vielen den Blick. Bastian Hermeson, sehen Sie die Gefahr heute immer noch oder haben die Demokraten inzwischen dazugelernt?
Es ist schon richtig, dass 2016 und auch in den Jahren davor die Demokraten einfach zu lange im Mittleren Westen, vor allem auf dem Land, nicht präsent waren und dass sie auch ein gesellschaftliches Zukunftsmodell des Landes gezeichnet haben, bei dem vor allem ländliche, schlechter ausgebildete Menschen oft das Gefühl hatten, in diesem Amerika komme ich gar nicht mehr vor, da habe ich keinen Platz. Ja, die Demokraten reden von radikalem Wandel, den wir brauchen, gesellschaftlich und ökonomisch, und das macht mir Angst. Aber der Wahlkampf in diesem Jahr ist ein neuer Versuch, der wirklich versucht zu sagen, was das Gemeinsame, das Verbindende aller Bürger in diesem Land ist. Und das ist ein großer Unterschied. Auf dem Demokratischen Parteitag beispielsweise haben viele ehemalige Trump-Wähler gesprochen. Und Joe Biden reist jetzt auch wieder mehr und geht nach Wisconsin, nach Pennsylvania, in das sogenannte Heartland, das Hillary Clinton vernachlässigte. Ich möchte aber auch betonen, dass die große Gefahr für die US-Demokratie heute nicht auf Seiten der Demokraten liegt, sondern umgekehrt in dem Anti-Eliten-Diskurs der Republikaner. Denn unter dem Begriff der Eliten fassen diese wiederum alles zusammen, was nicht die Trump-Basis ist. Ja, die Städte, die Wissenschaft, die politischen Institutionen, die Medien. Es geht letztlich darum, Vertrauen in Institutionen zu zerstören und auch Vertrauen innerhalb der Gesellschaft nach dem Motto, es gibt ein Volk und einen Führer und alles dazwischen sind Eliten, die weggehören. Und das ist wirklich gefährlich.
Hillary Clinton, die hat für das Establishment gestanden. Können Sie unseren Hörern erklären, für was Joe Biden eigentlich steht?
Zur Frage Establishment ist natürlich die Frage, wer das definiert. Donald Trump ist ja der in eine Milliardärsfamilie geboren wurde und sich trotzdem als rebellischer Verbündeter des sogenannten kleinen Mannes gibt. Aber das Image war damals tatsächlich so. Biden ist ein ganz anderer Typ als Hillary Clinton, was das angeht. Und er versucht jetzt diese Wahl nicht so sehr zu einer politischen Frage, sondern zu einer Charakterfrage zu machen. Er gibt sich, und das recht glaubwürdig, als bescheiden, als mitfühlend, als ehrlich und aufrichtig. Alles Charakteristika, die kaum jemand mit Donald Trump verbinden würde. Und auf diese Weise versucht er zugleich, sich nicht angreifbar zu machen, sich nicht in politische Grabenkämpfe verwickeln zu lassen, sondern eben diese Charakterfrage in den Vordergrund zu stellen. Was dabei fehlt, obwohl er auch ein ambitioniertes Programm hat, sind letztlich politische Visionen. Ja, das steht einfach nicht im Vordergrund.
Der Harvard-Professor für Philosophie Michael Sandel, der hat gerade ein ganz tolles Buch geschrieben mit dem Titel Vom Ende des Gemeinwohls, wie die Leistungsgesellschaft unserer Demokratien zerreißt. Und in einem Interview mit dem Spiegel sagt er in dieser Woche, die Demokraten hätten eine Ethik des Erfolgs etabliert und damit eben frühere Wähler, darunter auch Arbeiter, gegen sich aufgebracht, weil sie auf universitäre Bildung als Mittel für den Aufstieg setzten und damit die halbe Bevölkerung natürlich außen vor ließen. Sehen Sie das ähnlich?
In der Tat. Das ist letztlich der sehr amerikanische Traum davon, dass jede und jeder Erfolg haben kann, wenn sie oder er sich nur genug anstrengt. Ja, man nennt es hier the pursuit of happiness. Und Das trägt als Kehrseite aber dazu bei, dass ökonomischer Misserfolg auf das Versagen des Einzelnen zurückgeführt wird und nicht auf widrige Umstände oder auf die Herkunft. Und dass Menschen, die nicht gesellschaftlich oder ökonomisch erfolgreich sind, sich abgewertet fühlen. Das führt zu Verbitterung, vor allem von Menschen, die keinen höheren Bildungsabschluss haben. Und das trägt stark zu dem Trend bei, Intellektuelle abzulehnen, die Wissenschaft abzulehnen, letztlich auch Fakten abzulehnen. Und wohin das führt, sehen wir gerade an dem Missmanagement der hier grassierenden Covid-Pandemie. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Treiber des Trumpismus und auch eine Gefahr für die Demokratie in den USA. Es ist allerdings so, die Demokraten versuchen zumindest politische Antworten darauf anzubieten, mit Sozialpolitik und Gesundheitspolitik, die den Menschen Sicherheit im Wandel bietet. Die Republikaner hingegen versuchen nur, die Ressentiments der Menschen für ihre machtpolitischen Zwecke zu bespielen und auszunutzen.
Interessant ist ja auch das Phänomen, dass immer noch 40-43%, habe ich heute gelesen, der Bevölkerung an Trump festhalten, trotz Corona, trotz aller Skandale, trotz seiner 20.000 Lügen, die die Washington Post ausgemacht hat. Sie sprechen, Herr Hermeson, von der Wirklichkeit entkoppelten Wahnwelten. Was haben die Demokraten eigentlich dem entgegenzusetzen?
Das Einzige, was die Demokraten dem kurzfristig entgegensetzen können, ist ehrlich gesagt, die Wahlen zu gewinnen und eine Politik zu machen, welche auch den Trump-Wählerinnen und Wählern zugutekommt, ja, die eben diese Sicherheit in einer Zeit des massiven technologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Wandels für alle bietet. Wichtig ist natürlich, dass sollten sie die Wahl gewinnen, dass sie dann von vornherein auch deutlich machen, dass auch die Trump-Wählerinnen und Wähler einen legitimen Platz haben in der amerikanischen Gesellschaft. Aber ansonsten sind die demokratischen Handlungsmöglichkeiten, was das angeht, ehrlich gesagt begrenzt. Vielleicht abgesehen von der Regulierung der sozialen Medien, die hier dringend notwendig wäre. Aber die Frage, ob die Politik der Lüge erfolgreich weitergeführt wird, die extrem wichtig ist, ist in erster Linie eine Frage der republikanischen Partei und wohin diese sich entwickeln wird. Und das ist, glaube ich, der Kern.
Als radikalste Forderung in Bidens Wahlprogrammen, habe ich gelesen, sticht die Verdopplung des US-weiten Mindestlohns auf $15 heraus. Was hätte eigentlich Europa oder was Deutschland von einem Präsidenten Biden zu erwarten?
Biden hat schon noch weiterreichende Pläne als den Mindestlohn, auch in Bereichen, die uns übrigens unmittelbar betreffen. Beispielsweise das Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen und auch sonst einen sehr ambitionierten klimapolitischen Plan mit der Investition von über $2 Billionen. Er hat sich auch klar zu den demokratischen Allianzen der USA bekannt, einschließlich der NATO oder zum iranischen Atomabkommen. Ja, das sind alles zentrale Fragen für uns in Europa. Was uns aber bewusst sein sollte, ist, in welchem Maße ein Präsident Biden von der Innenpolitik geleitet sein wird. Er wird ein Land inmitten tiefer Krisen übernehmen, wirtschaftlicher Krisen, der Pandemie und einer gesellschaftlichen Zerrissenheit, die ihresgleichen sucht. Und von daher sollte Europa sicher nicht davon ausgehen, Biden würde jetzt unsere Probleme schon lösen, beispielsweise mit Blick auf die russische Regierung, sondern wir werden nicht drum herum kommen, auch mehr eigene Verantwortung zu übernehmen, egal wie die Wahl ausgeht.
Bastian Hermeson, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, haben Sie vielen Dank. Oh Captain, my Captain, so der Titel des Gedichts von Walt Whitman, der diese Zeilen dem meistverehrten Präsidenten der USA, Abraham Lincoln, widmete, nachdem der durch einen Schuss in den Hinterkopf ermordet wurde. Der amerikanische Autor Dave Eggers hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der größte Kapitän aller Zeiten, und dieser Kapitän ist allerdings von Größe, Ruhm und Ehre weit entfernt. Sie werden schnell herausbekommen, wen er wohl gemeint haben könnte.
Es gab etliche potenzielle Nachfolger des Admirals, rund ein Dutzend Besatzungsmitglieder, die bereits große Schiffe gesteuert hatten, die sich mit nautischer Navigation und mit Seerecht auskannten. Mindestens 10 von ihnen arbeiteten sogar schon seit Jahrzehnten auf diesem speziellen Schiff und kannten es bis aufs letzte Schräubchen. Während die Passagiere überlegten, welche dieser qualifizierten Personen das Ruder übernehmen könnte, ergriff einer von ihnen das Wort. »Ich mache das«, sagte er laut mit einer hellen und zugleich heiseren Stimme. Der Mann war groß und pummelig und ging ein bisschen nach vorn gebeugt, und er trug eine gelbe Feder im Haar. Alle Passagiere kannten ihn gut. Sie wussten, dass er der Typ war, der an der Minigolfanlage billige Souvenirs verkaufte, der sich von allen Erwachsenen und einigen Teenagern auf dem Schiff Geld geliehen hatte, der als Kartentrickser und Hütchenspieler Leute reinlegte, der an windigen oder regnerischen Tagen drinnen blieb, weil diese Wetterbedingungen für seine Feder katastrophal waren, und er so ziemlich alles sagte, was ihm gerade so einfiel. »Ich mag den Typen«, sagte ein Passagier, »der sagt alles, was ihm gerade so einfällt.« »Ja«, brüllte ein anderer, Dieser Mann hatte den Spitznamen Langfinger, weil er regelmäßig Passagieren die Brieftaschen und Portemonnaies stahl und sich darauf spezialisiert hatte, Kindern Süßigkeiten zu klauen. Dann waren da noch ein Erpresser namens Benny der Schröpfer, ein Mörder namens Patsy der Mörder und ein Trottel namens Michael der Cohen. Ein Knochenbrecher wurde Freddy der Schläger genannt und ein geschniegelter Gauner hieß Paul der Manafort. Und sie beide, sie alle jubelten am lautesten für den Mann mit der gelben Feder. Sie und die übrigen Upskirt-Jungs, denn so nannten sie sich, amüsierten sich köstlich bei der Vorstellung, dass ihr Kumpel, den sie alle insgeheim fast unerträglich vulgär und dünnhäutig fanden, Kapitän werden würde. »Lasst mich Kapitän werden«, brüllte der Mann mit der gelben Feder. Er war vorher noch nie Kapitän gewesen. Er hatte nie ein Schiff irgendwelcher Art kommandiert und hatte die vorherigen Kapitäne laut und oft beschimpft.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Obwohl es noch 40 Tage bis zur Wahl am 3. November sind, geht es schon jetzt um alles. Am vergangenen Freitag starb die US-Richterin Ruth Bader Ginsburg im Alter von 87 Jahren. Und schon jetzt wird daraus ein Kampf, bei dem nicht nur eine Personalie verhandelt wird, sondern, wie ein amerikanischer Kommentator schrieb, das politische Heil der Republik. Ruth Bader Ginsburg ist eine Stimme, die einzigartig war, feministische Ikone, Heldin der Liberalen, eine, die die Gesellschaft prägte. Katrin Brandt über sie und über die Trauer im Land.
Es dauerte nicht lange, dann füllte sich am Freitagabend der Platz vor dem Supreme Court in Washington D.C. mit hunderten Menschen, die auf den Stufen des Gerichtshofs ihre Blumen niederlegten.
We couldn't help but come. We felt so sad and just needed to be part of the group.
Wir konnten gar nicht anders als vorbeikommen, erzählte Bill. Wir waren traurig und wollten ein Teil der Gruppe sein. Ruth Bader Ginsburg sei eine fantastische Frau, eine Vorreiterin gewesen, sagte Alice.
Well, we hope that it will.
Wir hoffen, dass das vor allem junge Leute, junge Frauen motiviert, sich Gehör zu verschaffen.
Young women to make their voices heard.
Im linksliberalen Amerika reichte es schon, allein ihren Namen zu nennen.
Justice Ruth Bader Ginsburg.
Yeah.
Der da so jubelte in einer Talkshow, war Popstar Jennifer Lopez, ein großer Fan von Ruth Bader Ginsburg. Sie habe die Richterin einmal nach ihrer langen, glücklichen Ehe gefragt.
What would be your one piece of advice? Come on, give it to me.
Geben Sie mir den einen Rat. Und sie sagte, manchmal hilft es, ein bisschen taub zu sein.
Sometimes it helps to be a little deaf.
Das passt zu Ruth Bader Ginsburg, der kleinen, zierlichen, zerbrechlich wirkenden Frau, die stets elegant gekleidet war, selten laut wurde und doch mit starkem Willen viel erreicht hat. Sie selbst sagte, ihre Mutter habe ihr immer geraten,
be a lady and be independent.
Sei eine Dame und sei unabhängig, was gar nicht so einfach war. Als Kind jüdischer Eltern, 1933 geboren, studierte sie und machte sich als vielversprechende Juristin Anfang der 60er Jahre auf Jobsuche. Doch niemand wollte damals eine Frau einstellen. Ruth Bader ging zurück an die Uni und begann in der amerikanischen Bürgerrechtsunion ACLU höchst erfolgreich, die Diskriminierung von Frauen vor Gericht zu bringen. Sie arbeitete sich durch die Instanzen bis zum obersten Gerichtshof vor, dem Supreme Court, für den Präsident Bill Clinton sie 1993 vorschlug. Ein Job auf Lebenszeit. Das Recht auf gleiche Bezahlung, das Recht, eine Militärschule zu besuchen und immer wieder das Recht auf Abtreibung. Das waren Bader Ginsburgs Themen im männlich dominierten neunköpfigen Gerichtshof.
Ich habe mich ein bisschen als Kindergartenlehrerin verstanden, weil die Richter nicht geglaubt haben, dass es Geschlechterdiskriminierung gibt.
Als das politische Klima am Gerichtshof konservativer wurde, entwickelte sich RBG zur Stimme der Liberalität.
I strongly dissent from today's opinion.
I dissent, ich bin anderer Meinung. Studenten druckten den Satz auf T-Shirts und machten die eigentlich schüchterne Frau zum Internetstar. Notorious RBG, die berüchtigte RBG in Anlehnung an den Rapper Notorious B.I.G. Immer wieder hatte Ruth Bader Ginsburg zuletzt mit Krebserkrankungen zu kämpfen. Zurücktreten wollte sie nicht.
As long as I can do the job full steam, I will be here.
Solange ich den Job noch mit Volldampf machen kann, sagte sie stets, werde ich hier sein. Nun wird das geschehen, was RBG immer verhindern wollte. Präsident Trump wird ihren Platz mit einem weiteren konservativen Richter besetzen.
Richterin, sei eine Dame und sei unabhängig. Ruth Bader Ginsburg, an ihrem Tod zeigt sich, wie nah Triumph und Trauer beieinander liegen. Donald Trump kann sein Glück nicht fassen. Ohne Verzögerung werde er nun die Nachfolge von Ginsburg regeln und damit eröffnet der Präsident einen politischen Machtkampf mitten im Wahlkampf. Denn nun bekommen Trump und die Republikanische Partei eine Chance, mit einer einzigen Personalie den Supreme Court und damit de facto das ganze Land deutlich nach rechts zu verschieben. Auf diese Weise wird das Gericht zu einem politischen Spielball. Professor Johannes Völz, Amerikanist an der Goethe-Universität Frankfurt. Bislang waren 5 Richter eher dem konservativen Lager zuzuordnen, 4 dem liberalen. Ginsburg war die bekannteste unter ihnen und Trump könnte nun dieses Kräfteverhältnis auf 6-3 verändern. Was würde das ganz konkret bedeuten?
Ja, das Gericht würde noch viel stärker politisiert werden, als das bisher der Fall war. In den vergangenen Monaten hat der oberste Richter John Roberts immer sehr darauf geachtet, dass klar ist, dass das oberste Gericht ein juristisches Gremium ist und kein politisches. Und das hat er geschafft, indem er mal mit dem liberalen und mal mit dem konservativen Lager gestimmt hat. Er war sozusagen das Zünglein an der Waage zwischen diesen beiden Lagern. Und in dem Moment, wo sich jetzt das Kräftegleichgewicht nach rechts verschiebt, ist es so, dass seine Stimme als oberster Richter auf einmal auch nicht mehr im Zentrum dieses Spektrums liegt. Und damit sind 2 Dinge, die jetzt direkt anstehen. Erstens, das Gericht könnte seine Unabhängigkeit verlieren und damit zu einem eher politischen als zu einem juristischen Gremium werden. Und zweitens, es könnte dafür sorgen, dass die USA politisch gesehen nach rechts rücken durch die Entscheidungen, die am Supreme Court getroffen werden.
Und für was genau steht der Supreme Court? Mit welchen Entscheidungen sind die Richter da ausgestattet?
Diese Richter sind zunächst mal auf Lebenszeit berufen. Das ist schon mal sehr wichtig, weil das bedeutet, dass die Entscheidungen, die der Supreme Court trifft, eine sehr große, langlebige Wirkung haben. Und dann ist es die Aufgabe des Supreme Courts, jedenfalls laut Verfassung, die Verfassung selbst zu interpretieren. Und das bedeutet konkret, dass alle wichtigen politischen Fragen irgendwann als letzte Entscheidung vor dem Supreme Court landen können. Deswegen ist es auch so ausgesprochen wichtig, dass der Supreme Court verstanden wird als juristisches Gremium, das also über diese entscheidenden politischen Fragen auf der Basis von juristischen Gesichtspunkten entscheidet und nicht vor politischen. Und jetzt stehen natürlich eine ganze Reihe von politischen Fragen an, denen sich dann der Supreme Court zuwenden wird.
Sagen Sie mal ein Beispiel, welche?
Also das allererste, was jetzt ganz konkret anliegt, ist der Ausgang der Wahl selbst. Das hat Trump auch schon bereits selber angekündigt, dass für den Fall, dass wir es mit einem engen Wahlergebnis zu tun haben, der Supreme Court am Ende darüber entscheiden wird. Und es ist auch sehr realistisch, dass auf jeden Fall es zu einer Auseinandersetzung vor den Gerichten kommen wird. Am Ende entscheidet dann der Supreme Court. Auch dafür gibt es ja schon eine Vorlage. Im Jahr 2000 wurde auch der Ausgang der Wahl vor dem Supreme Court entschieden. Also das ist mal das Erste. Und dann gibt es aber weitere Punkte, die der Supreme Court auf einmal entscheiden wird. Zum Beispiel das Thema Abtreibung, zum Beispiel auch das Thema Krankenversicherung, Obamacare.
Donald Trump hat ja schon angekündigt, er werde die Stelle wieder mit einer Frau besetzen. Darüber kann man sich erstmal freuen. Aber die soll natürlich aus dem konservativen Lager kommen. Das ist völlig klar. Und es wird Freitag, Samstag sein, hat er getwittert. Wen könnte er da eigentlich aus dem Hut zaubern?
Ja, ganz oben auf der Liste steht Amy Coney Barrett. Sie ist eine Richterin an einem Bundesberufungsgericht, frühere Juraprofessorin, gläubige Katholikin. Und sie ist eine bekannte und bekennende Abtreibungsgegnerin und sowas wie ein Rockstar der rechten Szene. Und sie wäre mit 48 Jahren auch die jüngste Verfassungsrichterin aller Zeiten. Aber es gibt auch noch andere, die da mit genannt werden und sich gute Chancen ausrechnen können, zum Beispiel Barbara Lagoa. Sie ist ebenfalls eine Bundesberufungsrichterin zurzeit, kommt aus dem Staat Florida. Das macht sie besonders interessant, weil Trump jetzt sich überlegen kann, wenn er sie beruft, ob er dann vielleicht größere Chancen hat, diesen Swing State Florida zu gewinnen.
Ganz schön taktisch. Die Richter am Supreme Court, am obersten Gerichtshof, werden grundsätzlich vom Präsidenten nominiert. Der Senat muss diese Personalie dann bestätigen und dafür reicht eine einfache Mehrheit von 51 Stimmen. Die Republikaner stellen derzeit 53 Senatoren. Was, wenn es Abweichler gäbe?
glaube, die Frage müssen wir uns letztlich nicht stellen, weil hier ist mittlerweile schon die Situation sehr transparent. Es gibt zwei Senatorinnen, die wollen abweichen, Lisa Murkowski aus Alaska und Susan Collins aus Maine. Alle anderen, die potenziell abweichen könnten, haben sich schon ausgesprochen für die Linie von Trump, unter anderem auch Mitt Romney, der ja in der Vergangenheit immer wieder derjenige war, der Trump die Stirn geboten hat. Aber es sieht im Moment so aus, dass also nicht mehr als diese zwei Abweichlerinnen gegen Trump stimmen werden. Von daher, wir können wirklich sicher davon ausgehen, dass er seine Kandidatin durchbekommt.
Das Thema Neubesetzung des Supreme Court erlaubt es Trump eben auch von der Pandemie abzulenken. Könnte diese Diskussion um die Neubesetzung des Richterpostens auch vielleicht sogar den Demokraten in die Hände spielen?
Also auf jeden Fall versucht Biden, das Thema zur Mobilisierung seiner Wählerinnen und Wähler zu nutzen. Und er hat also jetzt schon begonnen, die beiden Themen, die ich schon vorhin mal kurz genannt habe, nämlich Krankenversicherung und Obamacare auf der einen Seite und das Thema Abtreibung zu thematisieren im Hinblick auf diese Entscheidung des Supreme Court oder die Veränderung der Zusammensetzung des Supreme Courts. Und das ist in der Tat durchaus vielversprechend, dass Biden da auch für sich einen gewissen Profit draus schlagen kann. Er sagt jetzt schon, es wird dazu führen, dass Millionen Amerikaner aus den unteren Einkommensschichten ihre Krankenversicherung verlieren werden, wenn der Supreme Court entscheiden sollte im nächsten Jahr irgendwann, dass Obamacare nicht verfassungskonform ist. Und damit könnte er durchaus in der weißen Arbeiterschicht, in dem sogenannten Rust Belt, einige Stimmen zurückgewinnen, die Hillary Clinton an Trump verloren hat vor 4 Jahren. Und die Frage der Abtreibung ist auch eine, die durchaus für ihn relevant sein kann für die Wahl. Denn was er also argumentiert, ist, dass das mit dem Abtreibungsrecht insgesamt die Errungenschaften der Frauenbewegung über die letzten 30, 40 Jahre zur Disposition stehen. Und das könnte doch sehr viele Frauen aus den Vororten, und wir wissen ja, dass die Vororte ganz wesentlich umkämpft sind in den letzten Jahren, dass viele Frauen aus den Vororten am Ende deswegen ihr Kreuz für Biden machen werden. Also wir können mit anderen Worten noch nicht so genau sagen, wer jetzt mehr profitieren wird, ob Biden oder ob Trump. Das lässt sich noch überhaupt nicht sagen. Es ist auch durchaus möglich, dass sich da beide Seiten neutralisieren.
Professor Johannes Völz, Amerikanist an der Goethe-Universität Frankfurt, haben Sie vielen Dank. So, nun kommt nochmal David Eggers, der dem größten Kapitän aller Zeiten in seinem gleichnamigen Buch skizziert als einen Lügner, einen Schwachkopf und einen ungeeigneten Tölpel.
»Lasst mich Kapitän werden«, rief er wieder. Langfinger und Sweetie und Pete das Rohr habe ich vergessen, er schlug mit Metallrohren auf andere ein, lachten, weil die Idee, ihr Freund könnte Kapitän werden, schwachsinnig war, komplett irre. Auch viele andere Passagiere lachten, weil alle Passagiere wussten, dass der Mann mit der gelben Feder ein Tölpel und völlig ungeeignet war. Außerdem war er allen als notorischer, unverbesserlicher Lügner bekannt. Wenn er $43 in der Tasche hatte, sagte er, er hätte $76. Wenn er beim Kartenspiel oder beim Golf verlor, ging er und erzählte dem Erstbesten, der ihm über den Weg lief, er hätte gewonnen. Er log, auch wenn es keinen Grund gab zu lügen. »Diesmal lüge ich nicht, und es ist kein Witz«, sagte er und setzte eine ernste Miene auf, indem er die Lippen spitzte, wie ernste Leute das machen. Dann legte er eine Hand aufs Herz und sang ein patriotisches Lied, bis er den Text nicht mehr weiter wusste. »Hören wir uns an, was er zu sagen hat«, sagte ein neunfacher Großvater, der in jeder Hinsicht vernünftig und redlich war. Die Passagiere fragten den Mann mit der gelben Feder, wie er zum Thema Steuern stehe. »Nur Idioten zahlen Steuern«, sagte er. »Hurra«, riefen viele der Passagiere. Sie fanden, das war ein neuartiger Ansatz in Sachen Steuerzahlung. Einfach keine Zahlen. Mit diesem einen Satz gewann die Kandidatur des Mannes mit der gelben Feder beträchtlich an Dynamik. »Ich erkläre«, sagte der neunfache Großvater, der in jeder Hinsicht vernünftig und redlich war, »dass wir so jemanden brauchen, der mal alles umkrempelt. Alles umkrempeln. Alles umkrempeln.«
Der Tag in HR2 Kultur. 200.000 Menschen sind in den USA mittlerweile an Covid-19 gestorben. Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Land rund 6,86 Millionen Infektionsfälle bestätigt. Auch das ist ein internationaler Höchstwert. Die Wirtschaft liegt am Boden. Im August gab es 13,6 Millionen Arbeitslose, immerhin 2,8 Millionen weniger als im Vormonat. Und der versprochene Abbau des Schuldenbergs von 20 Billionen? Im Gegenteil, die Verschuldung wächst. Katrin Brandt mit Daten und Fakten zur Wirtschaftslage in den USA.
Besser als erwartet, aber schlechter, als sie sein könnte. So lässt sich die Lage in den USA derzeit zusammenfassen. Nach dem großen Zusammenbruch im März und April sind zwar über 9 Millionen Stellen wieder besetzt oder neu geschaffen worden. Das sind aber gerade mal rund 40% von dem, was verloren gegangen ist. Gleichzeitig geht der Aktienmarkt durch die Decke, offenbar beflügelt von der Hoffnung auf einen Impfstoff. Viele Firmen profitieren zudem von den niedrigen Zinsen und davon, dass US-Bürger, die gut durch die Krise gekommen sind, nun Häuser oder Autos kaufen. Die Gastronomie, die Unterhaltungsindustrie und der Tourismus dürften hingegen nachhaltig beschädigt worden sein. Die Niedriglohn- und Teilzeitjobs dort sind vorerst weg. Das betrifft besonders Afroamerikaner, Hispanics und Frauen. Weil viele Bundesstaaten im Westen und Süden früh ihre Regeln gelockert haben, ist das Virus in den USA weiterhin nicht unter Kontrolle. Weil die staatlichen Hilfen nun auslaufen, werden zudem viele US-Bürger finanziell in Schwierigkeiten geraten. Der September könnte ein entscheidender Monat werden.
Man könnte aber auch die Liste der Misserfolge noch weiterführen. Steuersenkungen für untere Einkommensgruppen nicht eingelöst. Die Wohlhabenden haben von den Steuergeschenken profitiert. Der angekündigte Abbau des Schuldenbergs von 20 Billionen Dollar, sagte ich bereits, im Gegenteil, die Verschuldung wächst. Die Erneuerung von Straßen, Brücken, Eisenbahnnetzen, nichts. Die Mauer zu Mexiko nicht gebaut. Außenpolitik ebenfalls ein Trauerspiel. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un wurde plötzlich zum Freund, Russlands Präsident Putin zum Vorbild. Aufgekündigt das Pariser Klimaabkommen, die WHO, das Atomabkommen mit dem Iran. Würde unter einem Präsidenten Joe Biden dann alles anders? Klaus Hulverscheid, Redakteur für US-Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung und bis vor kurzem Korrespondent in den USA. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fisch.
Drohungen, Abschottung, Zölle, so die Handelspolitik von Donald Trump. Nehmen wir an, Joe Biden macht das Rennen. Was würde sich dann verändern?
Verändern würde sich der Ton im Weißen Haus. Ich glaube nicht, dass so viel mit Drohungen und mit, ja, man muss ja manchmal sagen, mit Erpressung agiert wurde, wie das unter Trump jetzt gewesen ist. In der Sache allerdings bin ich skeptisch, ob sich allzu viel ändern würde, denn das Gefühl in den USA, dass man sich abschotten sollte, dass man sich schützen muss, dass man sich vor ausländischer Konkurrenz in Acht nehmen muss, das ist doch weit verbreitet und das würde auch Joe Biden nicht ignorieren können und wollen. Das sieht man auch jetzt schon im Wahlkampf. Das heißt, die Hoffnung, die es mancherorts gibt, dass sich mit einem Präsidenten Biden alles ändern würde, alle Zölle von heute auf morgen abgeschafft würden, die ist meines Erachtens trügerisch.
Mhm. Joe Biden hatte aber doch als Senator und auch als Vizepräsident unter Obama die Freihandelspolitik der USA immer mitgetragen. Wie ist jetzt so ein Wandel zu erklären, den Sie da gerade skizzieren?
Das stimmt, er hat diese Politik immer mitgetragen. Es war allerdings eine Politik, die doch im Wesentlichen von den Eliten in Washington gemacht wurde und die ein bisschen ignorierte, dass sich die Stimmung im Land schon vor sehr langer Zeit oder vor längerer Zeit zumindest sehr stark verändert hat. Es gibt in weiten Teilen der USA, insbesondere in den alten Industrieregionen im Nordosten, also alle, sage ich mal, alles rund um Chicago, schon seit 20, 30 Jahren, spätestens aber seit der Finanzkrise von 2008, 2009, das Gefühl, dass man so ein bisschen der Globalisierungsverlierer ist. Es sind sehr viele Industrien abgewandert, insbesondere nach Fernost, Textilindustrie, Maschinenbau, Kohle- und Stahlindustrie. Und es ist nichts Neues nachgekommen. Es sind natürlich unheimlich viele neue Jobs entstanden im Land, aber woanders, nämlich an den Küsten, insbesondere in der Tech-Industrie in Kalifornien und so weiter. Und es gibt in diesen Gegenden, die ich da jetzt gerade im Blick habe, gibt es Städte und Dörfer mit 20% Arbeitslosen und mehr. Und da hat sich doch das Gefühl breit gemacht, uns ist hier was weggenommen worden und wir müssen uns sozusagen abschotten, um das, was noch da ist, zu schützen, manches vielleicht sogar zurückholen. Das ist ein Trend, den Donald Trump 2016 erspürt hat. Es wird ja manchmal so getan, als hätte Trump praktisch den Protektionismus erfunden. Mhm. Das ist aber nicht so, sondern dieses Gefühl, wir müssen uns abschotten, das gab es schon vorher und Trump, der ja bei allem Blödsinn, den er auch immer wieder macht, ein gutes Bauchgefühl hat diesen Trend erspürt seinerzeit und hat ihn sich zunutze gemacht. Während Hillary Clinton 2016 noch im Wahlkampf die Globalistin sozusagen gegeben hat, hat Trump diesen Trend aufgespürt und Biden weiß das natürlich, er weiß, warum Clinton unter anderem eben den sogenannten Rust Belt, von dem vorhin schon die Rede war, verloren hat und er wird diesen Fehler sicher nicht nochmal machen. Zumal dieses Gefühl, etwas verloren zu haben in seiner demokratischen Partei, vielleicht sogar noch ausgeprägter ist als unter republikanischen Anhängern. Und diesem Gefühl wird er Raum geben.
Sie dürfen ruhig weiterreden. Ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Worin unterscheidet sich Biden von Trump, wenn wir da noch mal ein bisschen genauer hingucken? Wie versucht er, sich abzugrenzen von ihm?
Naja, es gibt also, wenn man die Wirtschaftspolitik betrachtet, natürlich ganz große Bereiche, in denen er auch eine komplett andere Politik vertritt als Trump. In der Steuerpolitik beispielsweise, da hat er angekündigt, einen Teil der von Ihnen gerade erwähnten Steuersenkungen rückgängig zu machen und vielleicht auch Reiche und Unternehmen stärker zu besteuern. Dann natürlich auch in der Klimapolitik gibt es große Unterschiede. Aber in der Handelspolitik, da wäre ich, wie gesagt, sehr vorsichtig. Da wird es sicherlich aus europäischer Sicht einige Veränderungen geben, weil Biden klug genug ist, um zu wissen, dass wenn er China die Stirn bieten will, dass das besser geht, wenn man sich Alliierte sucht. Aber selbst gegenüber Europa bin ich nicht davon überzeugt, dass er am Tag nach der Wahl die Zölle, die es beispielsweise auf Stahllieferungen aus Europa gibt, aufheben wird, sondern im Gegenteil, er wird sehr genau darauf achten, dass er nicht ein Signal nach innen sendet, dass er da zu nachgiebig oder zu lasch sei, sondern er wird das erstmal stehen lassen und das wird dann vielleicht im Laufe der Zeit mit einer Verbesserung des Verhältnisses zu Europa sich auch wieder ändern. Aber insbesondere gegenüber China natürlich wird er da praktisch den gleichen Kurs im Ton, anders vielleicht, aber in der Sache den gleichen Kurs fahren wie Trump.
Aber was ist mit America First zum Beispiel? Wird er auch diesem Gespür, von dem Sie gesprochen haben, das Trump ja nun untrüglich gehabt hat, wird er diesem Gespür auch weiter folgen und versuchen, die Jobs in Amerika zu belassen und von amerikanischen Arbeitnehmern zu besetzen?
Das wird er tun. Mhm. Wenn man sein Wahlprogramm liest, dann steht da nicht America First drin, aber alle Slogans, die dort vorkommen, die da lauten, kauft amerikanisch, investiert in Amerika, baut in Amerika, liefert in Amerika. Das ist also vom Inhalt her praktisch das Gleiche, was Trump in diesem sehr kurzen Schlagwort America First zusammengefasst hat. Biden begründet das ein bisschen anders. Er gibt nicht so sehr den Nationalisten und Reaktionär wie Trump, sondern er redet halt von Arbeiterstolz und so weiter. Aber de facto ist das die gleiche oder eine ähnliche Politik, anderen Motiven vielleicht, aber im Ergebnis eine sehr ähnliche Politik zu der, die auch Trump fährt. Das sehen Sie zum Beispiel auch daran, dass er Unternehmen besteuern will, die Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Das ist eine Politik, die es vor einigen Jahren in den USA von keiner der beiden großen Parteien gegeben hätte und die jetzt halt beide verfolgen.
Das sind dann solche Strafsteuern oder wie stellt er sich das vor?
Genau, also wenn ein Unternehmen, also er hat in seinem Wahlprogramm steht drin, dass Unternehmen, die praktisch vorsätzlich, wie auch immer man das dann nachprüft und so weiter, Arbeitsplätze aus den USA ins Ausland verlagern, einen Zuschlag auf ihre Steuerzahlungen zahlen müssen, während Firmen, die daheim Arbeitsplätze schaffen, einen Steuernachlass bekommen. Das sind schon, wie gesagt, Töne, die man so von amerikanischen Wirtschaftspolitikern lange nicht gehört hat.
Eine interessante Analyse von Klaus Hulverscheid, Redakteur für US-Wirtschaftspolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Haben Sie vielen Dank. Lassen wir noch mal den größten Kapitän aller Zeiten ran, den Dave Eggers wie folgt beschreibt.
Mit seiner Tochter an seiner Seite fühlte der Kapitän sich gleich viel besser. Seine Tochter hatte aber ihre Puppe mitgebracht. Und der Anblick dieser schlaffen, jungen Puppe mit rosigen Wangen und schwarzen, leeren Augen gab ihm jedes Mal zu denken. Der leblose, unechte Junge hatte etwas Ausdrucksloses und zugleich Unheimliches an sich. Aber da seine Tochter die Puppe liebte, blieb dem Kapitän nichts anderes übrig, als das Zweiergespann zu akzeptieren. Es gab jedoch noch andere Subjekte in seiner Umgebung, die den Kapitän noch mehr ärgerten. »Wer sind die ganzen Leute um uns herum?«, fragte er. »Das ist die Besatzung, Dad. Sie helfen, das Schiff zu steuern. Das da ist der leitende Ingenieur und das da ist der erste Offizier. Und das da ist Stopp«, sagte der Kapitän. »Bitte hör auf!« Von den vielen Fachbegriffen tat ihm nämlich bereits das Hirn weh. Umgeben von Leuten, die er nicht selbst angeheuert hatte, fühlte sich der Kapitän unwohl. Der Kapitän flüsterte seiner Tochter den Vorschlag zu, alle Männer und Frauen auf der Brücke zu feuern. Und die Tochter des Kapitäns zuckte mit den Achseln. Sie hielt es nicht für eine gute Idee, das ganze Navigationspersonal zu feuern. Aber andererseits glaubte sie nicht, dass es ihr als Hauptberaterin des Kapitäns zustand, ihm das zu sagen. Aber der Gedanke, sie alle tatsächlich zu feuern, bereitete ihm Bauchschmerzen. Daher bat er seine Tochter, es zu tun.
Achselzuckend entließ sie den ersten Offizier, den leitenden Ingenieur, den Quartiermeister, den ersten Funker, die Sicherheitsoffiziere, die Steuerbordwache und so weiter. Kurz gesagt, jeden auf dem Schiff, der wusste, wie ein Schiff bedient wurde und in Hörweite war. Als sie gegangen waren, war die Brücke leer und der Kapitän fühlte sich um einiges wohler. Einige Minuten lang saßen der Kapitän und seine Tochter und ihre Puppe schweigend da. Sie waren alle drei bereits gelangweilt und wünschten, sie könnten woanders sein. »Ich werde eine Durchsage machen«, sagte der Kapitän. Er schaltete das Mikrofon ein, das mit Lautsprechern auf dem ganzen Schiff verbunden war. »Wir werden euch mit auf eine Reise nehmen, die ihr nie vergessen werdet«, sagte er.
H2, der Tag. Es brodelt im Land, es kommt nicht zur Ruhe, die Wirtschaft am Boden. Ausgeklügelte Modelle und Analysen sollen die Wahlen vorhersagen. Einer, der 2016 die Wahl Trumps prognostiziert hatte, als einziger, ist der Historiker Alan Lickman. Er spricht von 13 zentralen Faktoren, von denen mindestens 6 vorhanden sein müssen, um die Wahl zu gewinnen. Er nennt sie Keys, die Schlüssel zum Weißen Haus. Wer seiner Analyse nach das Rennen macht, berichtet Rainer Daxit.
Alan Lichtman hält nicht viel von Vorwahlumfragen.
The pollsters and the pundits cover elections as though they were horse races.
Die Meinungsforscher und Experten behandelten Wahlen wie Pferderennen. Ihre Vorhersagen seien Wetten, die mit dem tatsächlichen Ausgang wenig zu tun hätten. Warum?
Voters are not fooled by the tricks of the campaign. Voters vote pragmatically according to how well the party holding the White House has governed the country.
Die Wähler fallen nicht auf Wahlkampftricks herein. Sie entscheiden sich pragmatisch, abhängig davon, wie gut die Partei im Weißen Haus das Land regiert hat. Dieses große Vertrauen in die Urteilskraft könnte naiv erscheinen, aber Alan Lichtman hat damit seit 1984 die Wahlgewinner richtig vorhergesagt, auch gegen die Mehrheit der Prognosen, 2016 Donald Trump. Sein Modell nennt er die 13 Schlüssel zum Weißen Haus. Es sind eigentlich 13 Fragen. Jede, die mit Ja beantwortet wird, bedeutet einen Punkt für den Amtsinhaber, jedes Nein einen für die Herausforderer. Im August hat Lichtman seine Prognose für 2020 abgegeben. 1. Die Partei des Präsidenten hat bei Zwischenwahlen Stimmen gewonnen. Falsch, die Republikaner haben bei den Midterms verloren. Punkt für Biden. 2. Es gab keine internen Herausforderer bei der Regierungspartei. Richtig, niemand trat gegen Trump an. Punkt für ihn. 3. Der amtierende Präsident will persönlich wiedergewählt werden. Will er 2-1 für Trump. 4. Es gibt keine dritte Kandidatur, die dem amtierenden Präsidenten Stimmen abnimmt. Die gibt es nicht. Noch ein Punkt für Trump. 5. Die Wirtschaft steht aktuell gut da. Dank Corona ganz bestimmt nicht. Punkt für Biden. 6. Die Wirtschaft wächst langfristig mindestens so stark wie in den beiden vorigen Wahlperioden. Das wäre vor Corona so gewesen. So aber gleicht Biden aus. 3-3. 7. Der Präsident hat einen grundsätzlichen Politikwechsel durchgesetzt. Das hat er. Punkt für Trump. 8. Es gibt keine größeren gesellschaftlichen Unruhen. Die gibt es aber sogar in vielen Städten und das kommt Biden zugute. 9. Das Weiße Haus ist unbefleckt von Skandalen. Das Gegenteil ist der Fall, also noch ein Punkt für Biden. 10. Der Präsident hat keine größeren militärischen Fehlschläge im Ausland hingelegt. Tatsächlich nicht. Trump gleicht zum 5-5 aus. Aber da ist noch 11. Der Präsident hat größere außenpolitische Erfolge errungen. 6-5 für Biden. 12. Der Amtsinhaber ist charismatisch. Seine Fans würden sagen, ja. Lichtman sagt, wer nur für seine Fans charismatisch ist, der ist es nicht. Biden hat also 7 Punkte. Und der letzte geht an Trump. 13. Der Herausforderer ist charismatisch. Das sagen nicht mal seine Fans. Aber insgesamt steht es jetzt 7-6. Für Joe Biden, das müsste reichen. Und würde den bekennenden Demokraten Alan Lichtman womöglich sogar freuen.
Also dann doch nicht wieder Trump? Die 4 Jahre seiner Amtszeit sind zumindest einzigartig. Exzessiv abweichend von der Norm, was die Amtsführung amerikanischer Präsidenten in 231 Jahren betrifft. Trump agiert wie ein Getriebener, zerstört Beziehungen, Selbstverständlichkeiten, Bündnisse, Fakes statt Fakten. Seine Anhänger zollen ihm dafür Respekt und Anerkennung, halten ihm die Treue, fühlen sich endlich nicht mehr als die Vergessenen. Stefan Bierling, Leiter der Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Fitsch.
In Ihrem frisch erschienenen Buch im Beck Verlag mit dem Titel America First, Donald Trump im Weißen Haus, eine Bilanz, räumen Sie ebenso wie Alan Lichtman Trump keine großen Chancen für eine zweite Amtszeit ein. Was macht Sie so sicher?
Vor allem, dass die Opposition, also die Demokraten, diesmal sehr viel mobilisierter sind als vor 4 Jahren. Wenn wir uns doch mal zurückversetzen ins Jahr 2016, da war Obama 8 Jahre im Weißen Haus gewesen. Viele seiner Wähler waren zwar glücklich, aber doch ein bisschen lethargisch. Hillary Clinton war nicht unbedingt die charismatischste Person, die in den Wahlkampf stieg für die Demokratische Partei. Trump war relativ unbekannt. Man wusste nicht genau, was man erwarten kann. Er war zwar als Showstar bekannt und als Immobilienmagnat, aber nicht als Politiker, weil er noch nie ein Amt inne gehabt hatte. Das ist jetzt alles anders. Die Demokraten wissen, was sie mit Trump haben und sie mögen es nicht. Und sie haben insgesamt die stärkere, größere Wählerbasis, die ist mobilisiert und das sollte ausreichen, um Trump eine zweite Amtszeit zu verwehren.
Donald Trump ist ja angetreten gegen ein System, das einen Typen eigentlich so wie ihn verhindern wollte. Und dann hat er ja doch die Mehrheit bei den Wahlen Männern und Frauen bekommen, was er diesem merkwürdigen amerikanischen Wahlsystem zu verdanken hatte. Aber das darf man nicht vergessen, er verdankte eben seinen Sieg auch einer Gruppe von Menschen, die sich eben als vergessen und verraten und unverstanden gefühlt hat. Und das ist eine mächtige Wählerschicht, diese Joe Sixpacks, ne? Diese Durchschnittsamerikaner, die sich auch durch seine Lügen nicht erschüttern lässt. Oder vielleicht doch?
Wenig. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, Trump hat im Grunde 3 große Wählerschichten. Das sind die Wirtschaftsliberalen, also ganz traditionelle Republikaner aus dem Unternehmertum, die wollen niedrigere Steuern. Dann die Evangelikalen, diese fundamentalistischen Christen, die wollen vor allem, dass er gegen Abtreibung für sie kämpft, rechte Richter ins Gericht bringt. Und dann eben die größte Gruppe, die Trump wirklich geschmiedet hat, zusammengeschmiedet hat, die man mit ihm verbindet. Wir würden vielleicht sagen, Wutbürger, die vergessenen Leute, das sind Leute, die zum Teil schon immer in der Republikanischen Partei waren, aber auch viele Nichtwähler und eine kleine Klientel, die an den Demokraten entrissen hat. Also Arbeiter, die Angst um ihren Job haben, vor allem weniger gut ausgebildete Weiße um die großen Seen, wo die Stahlindustrie war, wo die Autoindustrie ist. Und die hat er abgeholt mit im Grunde seinen Anklagen gegen die Eliten, die sie vergessen hätten. Und er hat ihnen auch Sündenböcke für ihr nicht so tolles Los und ihre Zukunftsaussichten gegeben. Und das waren die Immigranten, das waren die Schwarzen, das waren alle, die anders ausschauten als sie.
Und Wechselwähler gibt es ja in den USA auch wohl kaum, ne? Das muss man auch dazu sagen.
Früher, als ich zu studieren begann in den 80er Jahren, da galt in allen dieser Textbooks im Grunde die Aussage, die Amerikaner wählen im Grunde nicht nach Parteien, die sind nicht polarisiert wie ihr in Deutschland, da ist sowas wie Fraktions- oder Parteidisziplin unbekannt. Das hat sich völlig gewandelt. Heute sind beide Parteien im Grunde fast so etwas wie Stämme, die sich nicht mehr miteinander unterhalten, die sich nicht mehr verstehen, die sich im Grunde abkapseln, auch in ihren Echokammern der Medienwelten. Und dazwischen gibt es nur noch eine ganz minimale Gruppe von Leuten, die wirklich unabhängig oder wie wir sagen würden, Wechselwähler sind. Nach Umfragen sind es heute etwa 5-7%. Das ist sehr wenig insgesamt. Das waren früher manchmal 20-30%. Aber die sind natürlich nicht zu vernachlässigen, weil die beiden Lager fast gleich groß sind, wie wir bei den letzten Wahlen immer wieder gesehen haben. Und wer diese Wechselwähler dann doch noch auf seine Seite ziehen kann, hat natürlich einen Vorteil.
Und können Sie sich doch nicht so sicher sein. Ich habe gerade eben mal nachgerechnet. Das käme dann auf so einen möglicherweise Putt hinaus. Aber nun wollen wir nicht in die Glaskugel gucken, versuchen wir noch ein bisschen analytisch vorzugehen. Es könnte ja vielleicht noch, oder das ist die Frage, könnte es noch eine Überraschung geben? Also wie vor 4 Jahren, als ja vor allem die Swing States, diese Schlüsselstaaten und das Wahlmännergremium Frauen den Ausschlag gaben. Sehen Sie das nicht drohend nah?
Nun, die Definition von Überraschung ist, dass wir nicht wissen, was es sein könnte. Aber natürlich können immer Dinge passieren. Im Moment haben wir ja die große Debatte um die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg, die verstorbene Supreme Court Richterin. Das macht Trump im Grunde zu einem Präsidenten, und da gibt es ganz wenige in der amerikanischen Geschichte, die in einer Amtszeit 3 Supreme Court Richter der 9 benennen können und mit der Mehrheit der Republikaner im Senat auch durchsetzen werden. Das ist etwas, was er seinen Wählern sozusagen jetzt als rohes Fleisch hinwerfen kann. Ich habe geliefert, hier gibt es wieder was. Man muss grundsätzlich sagen, der Vorsprung von Biden in den Umfragen, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in diesen berühmten Swing States, die Sie gerade angesprochen haben, also die Staaten, die sozusagen auf republikanische oder demokratische Seite kippen könnten, dieser Vorsprung ist relativ klar und stabil und deutlicher als bei Hillary Clinton. Das heißt, Trump ist der Underdog. Alles, was jetzt das Rennen noch etwas durcheinander werfen kann, eben wie so eine Richterbenennung oder denken wir vielleicht auch eine gewisse militärische Auseinandersetzung, ein Terroranschlag, irgendetwas, was sozusagen den normalen Lauf der Dinge durcheinander wirbelt, ist zu Trumps Vorteil. Und wir erinnern uns, vor 4 Jahren wurde ja Hillary Clinton wenige Tage, eine Woche vor dem Wahltermin nochmal vom FBI-Direktor im Grunde vorgeführt wegen dieser E-Mail-Affäre. Mhm. Auch das hat natürlich Trump ausgeschlachtet, ausgekostet und das kann auch den Ausschlag gegeben haben. Das heißt, wenn es normal läuft, müsste Biden mit einem Vorsprung ins Weiße Haus einziehen. Da gehen alle sozusagen Analysten davon aus, auch Herr Lichtman. Aber wir haben natürlich immer noch ein paar Wochen bis zum absoluten Wahltermin. Und da passiert natürlich etwas, was Trump kann provozieren, irgendetwas, vielleicht Unruhen in Städten ausnutzen und das als Wasser auf seine Mühlen leiten.
Schauen wir nochmal auf die Corona-Pandemie und auf seinen Umgang damit und auf seinen Führungsstil. Was, wenn sinkende Infektionszahlen jetzt dem Amtsinhaber gewissermaßen zufällig zu Hilfe kommen? Könnte das nochmal so einen Aufwind geben?
Ich glaube nicht wirklich, weil das Thema, und da sind sich auch viele Republikaner mittlerweile im Klaren, hat Trump wirklich verbasselt. Ein Missmanagement erster Kategorie, anstatt den Landesvater zu geben, den kompetenten Schützer amerikanischer Leben, hat er sich in abstruse Theorien verstiegen, selbst Masken ja im Grunde abgelehnt, als im Grunde etwas Unmännliches, so hat er ja manchmal schon gar geklungen, als etwas Demokratisches, etwas Linkes. Da wird er nicht wirklich wieder einen Fuß auf den Boden kriegen. Deshalb versucht er ja im Moment von dieser Corona-Pandemie, das eine Katastrophe ist für die USA wie für die gesamte Welt, abzulenken, irgendwelche anderen Nebenkriegsschauplätze aufzumachen, damit das ihm nicht so auf die Füße fällt, wie es ihm in den letzten Monaten auf die Füße gefallen ist. Und gerade heute ist der 200.000ste Amerikaner an Corona gestorben. Das heißt, das geht wieder durch die Nachrichten, das ist Big News. Ob das jetzt 30.000 Neuinfizierte am Tag sind oder 20.000, spielt da schon keine große Rolle mehr.
Endspiel um eine letzte Amtszeit. Professor Stefan Bierling, ich danke Ihnen herzlich. Chaotische Corona-Politik, aggressive Parteinahme gegen die Black Lives Matter-Bewegung, Fakes statt Fakten, Lügen, Halbwahrheiten. Donald Trump werden keine großen Chancen eingeräumt bei der bevorstehenden Wahl. Die Stimmung in den USA ist aufgewühlt, zuletzt durch den Tod von Ruth Bader Ginsburg. 40 Tage dauert noch der Kampf und dann wissen wir mehr. Eine Analyse bis hierhin war uns ein Tag wert. Einen anregenden Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch. Musik.